Danke dir, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Herr, wir danken dir so sehr, Papa im Himmel, dass du so ein guter Papa bist, so ein guter Vater bist, dass du unser Abba-Vater bist und dass wir heute Morgen so in deiner Gegenwart zur Ruhe kommen dürfen. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, dein Blut vergossen hast. Danke, dass wir heute Abend mal feiern dürfen. Danke, dass wir frei werden dürfen. Danke, dass wir geheilt werden dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist heute Morgen und dass du in uns wohnst, aber auch, dass du diesen Raum hier erfüllst und dass du einfach den Vater und den Sohn groß machst. Danke, Geist Gottes. Wirke du, fließe du und ja, tu einfach, was du tun möchtest, Herr. Amen. Amen. Herzlich willkommen. Möchte dich ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Ja, Gott ist gut. Amen. Und bevor ich mit der Predigt anfange, ja, vielleicht könnt ihr schon mal, ja, könnt ihr einen Moment warten, die erste Folie. Wir hatten ja vorhin, wir beten ja mal vor dem Gottesdienst und wir hatten heute schon eine richtig gute Zeit im Gebet. Und ich hatte einfach so ein schwaches Bild, so einen Eindruck. Ich habe mich so daran erinnert, wie Martha, Maria und die Jünger bei Martha, Maria im Haus sind und wie sie alle zu den Füßen Jesu sitzen, wo Maria wahrscheinlich ganz dicht vorne bei Jesus saß. Und als wenn Gott sagen würde, ja, das ist auch heute Morgen so, auch in diesem Gottesdienst, nicht nur in diesem Gottesdienst vielleicht. Und er sagt, es sind einige, die sind wie Maria, also Jesus sitzt dort und teilt das Wort aus. Er teilt das Brot aus, er selber ist das Wort Gottes, er teilt lebendiges Brot aus, er ist Ströme lebendigen Wassers fließen und indem er spricht und da sind Leute, so wie du und ich und die sind wie Maria und die sitzen zu den Füßen Jesu und nehmen das auf, was Gott heute Morgen hat. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, dass du so wie Maria bist. Weil ich habe auch Leute gesehen, die im Hintergrund waren, die saßen weit hinten in den Reihen oder waren weiter hinten und die waren mit ihren Gedanken beschäftigt, mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten. Und Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, so wie Maria, so wie damals bei Martha im Haus Maria, dann gebe ich dir das, was du wirklich brauchst. Und ich wünsche mir heute Morgen, dass du das, was Gott für dich heute Morgen hat, dass du das für dich empfangen kannst, abholen kannst, nicht wie im Supermarkt, ich gehe rein, hole was ab und kaufe was, sondern um gesund zu werden, heil zu werden, gerettet zu werden und um das weiterzugeben, ja, weil von dir sollen Ströme lebendigen Wassers fließen, du kannst das lebendige Brot weitergeben, dem du das Wort Gottes gibst und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich möchte heute Morgen über ein ganz wichtiges Thema sprechen, ein ganz einfaches, aber ganz wichtiges Thema. Ich glaube, es gibt ganz viele wichtige Themen in der Bibel, nur wichtige Themen. Aber ich möchte heute über die Treue Gottes sprechen, darüber, dass Gott treu ist, dass Gott absolut treu ist, ja? Dass seine Voraussagungen, dass seine Verheißungen, seine Versprechen immer gelten, ja und Amen. Und dass manche seiner Verheißungen, Verheißungen für bestimmte Zeitereignisse ausgerichtet sind, aber die meisten Zusagen gelten immer und sein Wort und das, was er ist, ja, seine Treue ist der tragende Grund deiner und meiner Hoffnung. Und dass wir eines Tages wissen, wir werden bei ihm sein, dass wir diese zukünftige Herrlichkeit erleben werden in der Ewigkeit. Und dass sein Bund, auch wir werden ja heute das Abendmahl feiern, dass wir in einem neuen Bund leben mit Jesus zusammen, mit Gott zusammen und dass seine Versprechungen und Verheißungen einfach niemals fallen, dass seine Treue niemals fällt. Gott ist immer treu und seine Verheißungen können nicht fallen. Niemals. Das heißt, Gott ist treu und seine Verheißungen fallen niemals, niemals, niemals. Das, was er sagt, gilt immer auch für dich. Und das gilt für alle Zeit. Und manchmal ist es so, dass Gott uns ermahnt. Manchmal ist es so, dass er uns erzieht. Manchmal, wenn ich auf Abwägen mich mich auf gefälligem Terrain befunden habe, hat er mich zurückgeführt. So wie ein Papa, eine Mama, ein irdischer Vater, eine irdische Mutter, Erziehungsberechtigte, sagt man ja heute, sich um die Kinder kümmern. Wenn die kleinen Kinder ins Gebüsch hinten laufen, am Ende vom Grundstück, mit Disteln und Brennnesseln und Dornen, Was machst du dann? Dann drückst du auf die Hundeleine und dann fliegen die Kinder zurück. Nein, du holst natürlich die Kinder zurück und du sagst, hey, ihr dürft da nicht reingehen, es ist gefährlich. Und genauso ist der Papa im Himmel. Gott ist treu. Und die Frage ist einfach, ob wir das tief in unserem Herzen wissen, dass wir wirklich wissen, dass Gott immer treu ist und dass er zu dir steht und dich niemals fallen lässt. Die Frage ist, ob wir wirklich seinem Wort vertrauen oder ob wir manchmal sagen, nee Gott, also ich weiß es jetzt besser, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Also jetzt habe ich dir lang genug vertraut in deinem Wort, jetzt nehme ich, krempel ich selber die Ärmel hoch und mache meine Sache. Ich weiß, dass der Vater im Himmel, unser himmlischer Vater, der allmächtige Gott, dass er absolut das Beste ist und das Beste will und dass wir ihm und seinem Wort vertrauen dürfen und dass wir wirklich mutig sein müssen, immer uns darauf zu stellen, danach zu handeln. Selbst wenn die Welt, deine Umstände, deine Gefühle, dein ganzes Leben und dein ganzes Sein auch zusammenbrechen mag, ja, selbst wenn die Gefühle und dein Verstand dir was anderes sagen, selbst wenn die Angst an deine Herzenstür klopft und an deinem Verstand und du sagst, ich muss jetzt aber was anderes machen, ich muss jetzt eigenmächtig handeln, dass du sagst, nee, ich vertraue dem Wort Gottes. Und nur wenn wir diese völlige Gewissheit, diese tiefe Gewissheit haben, wenn wir wissen, Gott ist treu immer, dann können wir auch eigentlich nur in diesem vollkommenen Frieden leben. Du kannst nicht in einem vollkommenen Frieden Gottes leben, wenn du denkst, mal gucken, wie Gott ist, wie er heute ist. Ist er heute gut drauf? Ist er heute schlecht drauf? Ist Gott vielleicht heute so und morgen so? Wenn du das hast, und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich es selber erlebe und erlebt habe, nach wie vor, immer wieder, dann hast du nicht diesen vollkommenen Frieden. Und ich möchte dich ermutigen, dass du mal zurückschaust. Ich weiß nicht, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, aber Gott ist treu. Der Vater im Himmel ist ein echter, wirklicher Vater. Und wenn du mal dein Leben zurückschaust, wie er dich bis heute geführt und geleitet hat, erinnere dich zurück an das, was er bereits getan hat. Und ich glaube, wenn wir zurückschauen, können wir eines Tages sagen, Gott, du hast mein Leben perfekt, du hast mich perfekt geleitet, du hast mein Leben perfekt geführt, du hast es perfekt gemacht, du hast alles zum Besten gemacht, wenn du zurückschaust am Ende deines Lebens, wenn du vielleicht im Himmel ankommst oder kurz davor bist. Das heißt nicht, dass du niemals in Verfolgung kommen wirst, das heißt niemals, dass du nicht Krankheiten erleben wirst, das heißt auch nicht, dass du Leid erleben wirst, Umstände, Krisen, mega Herausforderungen. Ganz im Gegenteil, auch wenn du Jesus nachfolgst, wirst du das erleben. Vielleicht sogar mehr als Menschen, die Jesus nicht kennen. Dass du verfolgt wirst, dass du angefeindet wirst, dass du durch Leid und Schmerz und Krankheit gehst und du sagst, warum, Herr? Aber in dem Ganzen ist Gott bei dir und er ist treu. In allem trägt uns der Papa, in allem trägt uns der Vater und in allem möchte er sich verherrlichen. Im 2. Mose 19, das ist so eine Bibelstelle ganz am Anfang der Bibel, da heißt es, 2. Mose 19, ihr habt gesehen, was ich in Ägypten getan habe. Nein, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Ja, Gott ist wie ein Adler, der seine Jungen auf den Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allem anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Das heißt, das gilt für das Volk Israel, für die Juden damals oder auch heute, aber auch wir, die wir Heiden, die wir zu Gott gekommen sind, eingepropft worden sind in diesem neuen Bund leben. Gott ist mit uns und er sammelt und er trägt uns. Und im Psalm 91, den wir mal auswendig lernen mussten auf der Bibelschule, im Psalm 91, ab Vers 9, da heißt es, wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim höchsten Schutz suchst, wenn Gott deine Zuflucht ist und wenn du bei ihm Schutz suchst, ja, was ist dann? Dann wird dir das Böse nichts anhaben können. Kein Unglück und wird dein Haus erreichen, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Letzte Woche gab es bei der YouVersion so ein Gebet, so eine Andacht. Und da hieß es, das ist ein Gebet, ich lese es mal vor, Herr, jedes Wort von dir hat einen Sinn. Du hältst immer, was du zusagst. Doch manchmal sind deine Methoden nicht meine Methoden. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich darauf warte, dass du endlich handelst. Wenn ich anfange, mich zu fragen, was du tust, erinnere mich da bitte daran, dass du auch wirkst, während ich warte. Denn du bist treu und ich werde dir vertrauen. In Jesu Namen, Amen, heißt es in diesem Gebet. Ich habe überlegt, der Mensch ist nur sehr bedingt treu. Also wenn ich mich anschaue, ne, der Mensch ist nur sehr bedingt treu. Das gilt auch für Christen manchmal oder oft. Wir sind oft, also der Mensch ohne Gott vor allen Dingen, ist treu vor allem im Lügen, treu im Stehlen, Betrügen, Morden. Jesus sagt, wenn du in deinem Herzen jemanden hast, hast du ihn schon ermordet. Abgeleitet von Matthäus 5, 21. Der Mensch stehlt, er zerstört, der Mensch ist nicht gerade treu. Und die Bibel sagt im Hesekiel, wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen ein neues Herz und einen neuen Geist. Und Gott möchte uns ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Und selbst wenn er das bei dir getan hat und du ein Kind Gottes geworden bist, dann bist du vielleicht weniger untreu als die Menschen ohne Jesus. Aber wenn du dich nicht vom Geist Gottes leiten lässt, wenn wir uns nicht vom Heiligen Geist führen lassen und in seinem Wort bleiben, dann ist es so, dass die Begierden, unser altes Ich, kämpft und Oberhand nimmt. Und Paulus sagt, wir sollen durch den Heiligen Geist unsere Begierden töten. Wir sollen uns mit dem Heiligen Geist füllen lassen, wir sollen sein Wort lesen und wir sollen uns auf das Wort Gottes stellen. Wir sollen Gott suchen, wir sollen ihn anbeten. Und wir brauchen diese Gemeinschaft mit ihm jeden Tag. Weil dann erst wird mein Sinn erneuert, dann erst wird mein Verstand erneuert, meine Gedanken erneuert. Weil sonst bin ich zu allem fähig, was Menschen auch ohne Gott, dem Geist Gottes fähig sind. Galater 5, 16, Kolosser 3, 5. Und ich habe überlegt, stell dir vor, Gott wäre so wie du und ich. Stell dir das mal vor, Gott wäre so wie ein Mensch. Das wäre ja schrecklich, habe ich gedacht. Gott wäre so wie ein Mensch. Schrecklich. Nein, Gott ist immer derselbe. Er ändert sich nicht. Er ändert sich nicht. Stell dir vor, Gottes Wort, seine Zusagen heute Morgen würden je nach seiner Laune gelten. Ja? An bestimmten Tagen kannst du zu Jesus, zu Gott kommen und wirst gerettet und an bestimmten Tagen weißt du nicht, ob du gerettet worden bist. An bestimmten Tagen gilt sein Wort nicht. Stell dir vor, so wäre das. Du müsstest ständig zittern. Hat Gott mich jetzt angenommen? Bin ich jetzt gerettet? Reicht das jetzt oder nicht? So geht es vielen Religionen oder vielen Menschen auf dieser Erde, die vielleicht in anderen Religionen drinne sind. Ja, sie wissen nicht, ist dieser Gott, den ich anbiete, gnädig? Rettet mich dieser Gott? Es gibt nur bei Jesus Christus, bei Gott dem Vater, dem allmächtigen Heilsgewissheit. Es gibt es in sonst keiner anderen Religion. Dass du weißt, der Papa hat mich angenommen. Ich bin gerettet. Ich bin sein Kind. So ist nicht unser Vater. So ist nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und so ist auch nicht Jesus Christus, der Sohn Gottes. Im Hebräer 3, 13, 8, da heißt es über Jesus, Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Darum lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt, auf seine Treue füge ich hinzu, und sich durch nichts davon abbringen lässt. Und als kleine Hausaufgabe kannst du mal vielleicht zu Hause Hebräer Kapitel 11 lesen. Hebräer Kapitel 11 im Neuen Testament, da ist die Rede von den Glaubenshelden, von unseren alttestamentlichen Vorbildern. 40 Verse lang, ich lese sie jetzt nicht vor, keine Angst. Da ist die Sprache von Abel, von Henoch, von Noah und seiner Familie, von Abraham, Isaak und Jakob. Da wird Sarah erwähnt, die Frau von Abraham. Dann geht es weiter mit Jakob in Ägypten, Jakob und dann Josef in Ägypten, dann Mose. Und dann heißt es im Vers 16, im Hebräer 11, Vers 16, aber sie suchten nach einem besseren Ort, eine Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Und nicht nur ihnen, sondern auch dir. Ja, das gilt auch dir heutzutage im Neuen Testament. Gott bereitet ein Zuhause, ein neues Zuhause, eine neue Stadt im Himmel vor. Eine neue Erde, einen neuen Himmel wird er machen. Und dann heißt es im Vers 30, durch den Glauben marschierte das Volk Gottes 7 Tage lang um Jericho herum, um die unbezwingbare Stadt. Ja? Und was passiert dann? Gott lässt die Stadtmauern einstürzen. Und dann heißt es im Vers 31, durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab. Selbst Rahab, eine Prostituierte, wird hier genannt. Sie kam nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten. Die Einwohner hatten sich nämlich geweigert, Gott zu gehorchen. Sie nicht, denn sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Und dann heißt es weiter im Vers 32. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten und so weiter. Vers 33. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht, weil sie wussten, Gott ist treu, weil sie wussten, Gott ist mit uns und Gott führt und leitet uns. Sie können uns auf Gott vertrauen. Wir können ihm absolut vertrauen. Und das war im Alten Testament. Da hatten nicht alle, so wie wir, den Heiligen Geist, alle Menschen, die von neuem durch den Geist Gottes wiedergeboren sind, sondern nur Könige, Priester und Propheten. Und trotzdem hatten sie diese feste Zuversicht, Gott ist mit uns, er ist treu und wir können uns auf sein Wort stellen. Vers 39, an all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte, weil sie noch im Alten Bund, im Alten Testament lebten. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen, deshalb können wir sie erst mit ihnen gemeinsam das Ziel im Himmel eines Tages erreichen. Gott ist treu. Nächste Folie vielleicht. Gott ist treu. Du kannst jederzeit zu ihm kommen. Immer. Auch heute. Solange du lebst, kannst du zu ihm kommen. Und das Gute ist, der Vater im Himmel erwartet. Er wartet immer wieder. Er verurteilt dich nicht. Wir fällen unser eigenes Urteil, indem wir Gottes Vergebung ablehnen. Indem wir sagen, ich will diesem Gott nicht vertrauen, ich will diesen Gott nicht kennenlernen oder ich kenne diesen Gott, aber ich komme nicht zurück in seine Arme. Dann ist es so, dass wir uns von Gott trennen. Aber er wartet mit gestreckten Armen und wir leben noch in der Zeit der Gnade. Heute, wenn du so eine Stimme hörst, kannst du gerettet werden. Heute, wenn du sagst, Papa, ich habe gestruggelt, ich habe Probleme, ich habe keine Ahnung, was ich erlebt habe, du kannst so, wie du bist, zum Vater kommen. Und er wartet jeden Tag, er wartet jede Stunde, er ist immer da. Bei ihm gibt es keine geschlossene Tür. So nach dem Motto, Sprechstunde ist nur montags von 9 bis 13 Uhr oder mittwochs von, keine Ahnung, 11 bis 15 Uhr. Gott ist treu. Und es heißt ja, wenn du mit dem Mund bekennst und deinem Herzen vertraust, wenn du mit deinem Mund bekennst und fest in deinem Herzen vertraust, dann wirst du gerettet werden. Und das gilt alle Zeit. Stell dir vor, das Wort würde nur ab und zu gelten, so wie ich es vorhin gesagt habe. Im Römer 10, Vers 9 schreibt Paulus darüber. Er sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen fest glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und das gilt für alle Zeit. Das gilt, solange du lebst. Und das andere genauso. Er sagt, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist er treu und gerecht. Stell dir mal vor, das würde nur für einige und nur manchmal gelten. Und nur für Auserwählte oder für special Leute. Er sagt im 1. Johannes 1, Vers 9, schreibt Johannes, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass uns vergibt und uns reinigt von allem Bösen oder uns von allem Bösen reinigt. Sein Wort ist Ja und Amen. Sein Wort ist Ja und Amen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich trotz deiner Umstände, trotz deiner Situation auf Gott stellst. Paulus schreibt im 2. Korinther 1,20, denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Und auf das, was Christus für uns und für dich getan hat, da antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Und die Frage ist, die ich mir gestellt habe, ich persönlich, vertraue ich Gott wirklich in allen Dingen? Bin ich ihm wirklich gehorsam? Vertraue ich ihm wirklich? Vertraue ich ihm wirklich immer? Vertraue ich Gott, dass er es immer gut mit mir meint? Und ganz ehrlich, ich habe Gott oft nicht vertraut und bin oft gestruggelt und struggle immer noch, ganz ehrlich. Ich habe lange gestruggelt und struggle immer noch wieder, also stolper immer noch wieder und kriege das nicht auf die Reihe. Dann ist mein Konto kurz vor Minus und dann denke ich so, nein, jetzt geht alles den Bach runter. Oder Liebt Gott mich wirklich? Zum tausendsten Mal habe ich diese Sünde begangen. Kann Gott mich wirklich lieben? Kann er mir wirklich vergeben? Liebt er mich wirklich immer noch oder liebt er mich überhaupt, weil ich zum tausendsten Mal diesen Fehler gemacht habe, gesündigt habe? Oder wie Menschen zu Christus kommen, zu Gott kommen und sagen, ich habe Gott noch nie erlebt und noch nie gefühlt. Ich weiß gar nicht, was ihr mal wollt mit euren Händen heben und ihr seid berührt und der Heilige Geist wirkt. Ich habe den Heiligen Geist noch nie erlebt. Ich kenne so jemanden, einen Freund von mir, der sagt, Andreas, ich habe Gott noch nie real life erlebt, also gefühlt. Und dann sage ich zu ihm, aber guck mal, wie dein Leben sich verändert hat, seitdem du Jesus Christus kennst. Er sagt, ja, hast du recht. Gott hat mich aus so vielen Dingen rausgeholt. Er hat mich befreit, er hat Dinge getan. Und ich sage, ja, das hat Gott getan, der Heilige Geist. Und wenn Gott nicht in deinem Leben wäre, wäre das nicht so. Aber manchmal ist es so, dass wir Gott nicht fühlen. Und es gibt Menschen, es gibt Christen, die fühlen Gott nicht. Aber unser Glaube beruht ja auch nicht auf Gefühl. Aber vertraue ich Gott trotzdem? Verstehe ich, wie sehr der Papa mich liebt? Welch bedingungslose Liebe er für mich hat? Und wie treu er ist? Und dass diese Beziehung mit ihm, ja, diese Liebe und Treue ist zu ihm an eine Beziehung geknüpft. Er möchte, dass du und ich ihn noch mehr kennen und verstehen. Er kennt dein Herz, er kennt mein Herz. Aber er möchte, dass wir nah an seinem Herzen dran sind. Und er möchte, dass wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir Zweifel haben, wenn wir sagen, Gott, ich verstehe dich nicht, ich kann dein Wort nicht glauben in diesem Punkt und ich weiß nicht, wann tust du das, was du mir gegeben hast in deinem Wort. Wenn du an diesem Punkt bist, kannst du ehrlich zu Gott sagen, Gott, ich verstehe das nicht, bitte hilf mir. Und er wird dir begegnen. Das Problem ist oft, dass wir schnell zur eigenen Lösung dann greifen, was ich vorhin schon sagte. Wir versuchen, seinen Willen durch unseren Willen zu ersetzen, so wie Abraham dann sich Hagar nahm. Weil das Kind nicht kam, hat Abraham sich Hagar genommen. Weil ich den Mann nicht bekomme oder die Frau, suche ich mir einfach einen Mann und heirate einen Ungläubigen oder eine Ungläubige, obwohl Gott ganz klar sagt, hey, ne, ihr weißt genau, was Gott sagt. Sieht nicht am Ungläubigen oder nicht am ungleichen Joch, sondern such dir jemanden, der Jesus Christus kennt und Jesus nachfolgt und dann heirate ihn. Oft ist es so, dass ich auch selber Abkürzungen genommen habe, dass ich Kompromisse eingegangen bin, weil ich nicht dem Wort Gottes vertraut habe, weil ich nicht Gott wirklich verstanden habe, wie sehr er mich liebt und wie genial dieser Plan ist, den er hat, vom Anfang bis zum Ende unseres Lebens. Oft ist es so, dass ich mich dann selber durchgeboxt habe und am Ende habe ich gemerkt, Gott meint es viel besser, er hat den viel besseren Plan. Die Frage ist, kann ich dem Wort Gottes wirklich vertrauen? Kann ich diesem Papa im Himmel wirklich vertrauen? Vertraue ich ihm wirklich? Oder vertraue ich ihm nur manchmal? Vertraue ich ihm nur, wenn es gut läuft, wenn es flutscht, wenn alles paletti ist, wenn das Leben läuft als Christ? Oder vertraue ich ihm auch, wenn Gewitterwolken, Tornado, Stürme über meinem Leben sind und lange sind schon vielleicht? Er ermahnt uns. Und Gott ist ein Papa, der besser ist als jeder Papa, jede Mama. Egal, welche Person du dir auf der Erde vorstellst, wo du sagst, das ist die liebevollste Person. Gott ist viel besser als jede liebevolle Person auf dieser Erde. Und wenn du auf den Abgrund zuschaust oder ich, was macht er dann? Also Abgrund kann auch was ganz Lapidares sein, was ganz Banales sein. Vielleicht nicht was ganz Schlimmes, aber was passiert dann? Gott lässt es zu, dass die Notbremse gezogen wird. Gott zieht die Notbremse oder lässt sie ziehen in deinem Leben. Und wenn du in der Straßenbahn fährst oder in der Deutschen Bahn oder im Bus, keine Ahnung, und da zieht jemand die Notbremse, dann rumpelt das richtig. Dann kann das sein, dass du richtig nach vorne fliegst und dass Leute richtig sich erschrecken und dass du dich sogar vielleicht verletzt, wenn das eine Vollbremsung gibt bei so einem ICE, keine Ahnung. Aber eine Notbremse kann krass sein. Aber Gott sagt Stopp. Er sagt, ich ziehe die Notbremse und ich sage Stopp. Und dann steht der Zug und dann berappelt man sich. Und dann ist es so, dass man merkt, okay, ich bin irgendwie im falschen Zug oder ich bin in die falsche Richtung gefahren. Gott sagt, ich habe das zugelassen, damit du dich neu orientierst. Ich habe das zugelassen, dass du neu auf mich schaust, dass du dich besinnst, weil ich dich eigentlich auf einen ganz anderen Weg führen möchte. oder weil ich dir was zeigen möchte. Manchmal lässt Gott diese Notbremsung zu. Manchmal zeigt Gott, und das ist jetzt so zum Abschluss, ein Beispiel. Manchmal zeigt Gott uns etwas. Und ich bei der Vorbereitung, ich hatte eigentlich ein ganz anderes Thema vor, habe das angefangen zu schreiben, die Predigt, und dann auf einmal war es so, okay, bau das in die Predigt ein. Und es ist nur ein Beispiel. Aber es ist so, dass Gott manchmal konkret dir eine Sache zeigt. Und er möchte, dass du unbedingt aus diesem Gefängnis, aus diesem, wo du drinne bist, herauskommst. Er möchte, dass du loslässt. Er möchte, dass du Heilung und Befreiung erlebst. Er möchte vielleicht, dass du dich bei einer Person meldest und eine Sache in Ordnung bringst. Gott möchte vielleicht, dass du, als Beispiel habe ich jetzt zum Schluss hier, Gott möchte, dass du vergibst, auf jeden Fall. Und du sagst vielleicht, oh Gott, das ist ja schrecklich. Jetzt soll ich dieser Person, dieser Situation vergeben. Du weißt nicht, was mir angetan worden ist. Du weißt nicht, was ich durchmachen musste all die Jahre. Du weißt nicht, was ich an Schmerz erlebt habe. Vielleicht sagst du auch, das ist aber unbequem, Gott, wenn ich mich bei der Person melden muss und vergeben muss. Das ist ja anstrengend. Das tut weh. Das wird mir viel oder alles kosten. Vielleicht sagst du auch, ich will nicht verletzt werden. Ich werde mich bei der Person nicht melden. Ich will nicht wieder verletzt werden. Aber wenn ich die anrufe, wenn ich dem schreibe, wenn ich den besuche, weiß ich ganz genau, wie das ausgehen wird. Und weißt du, was dann passiert? Das Problem ist, wir halten dann fest. Wir sind Gottes Wort nicht gehorsam und wir vertrauen seinem Wort nicht. Und wir vertrauen nicht, dass wenn wir nach seinem Wort handeln, dass er treu und gerecht ist und uns helfen wird in dem Moment. Und wir halten fest. Und eine Hand, die festhält, oder ein Herz, was festhält, und wo Gott sagt, ich möchte, dass du es loslässt. Weißt du, wenn du es nicht loslässt, krampfst du noch mehr. Deine Hand krampft und dein Herz krampft auch vielleicht. Und ich sage dir, wenn Gott mir eine Sache nicht vergibt, wenn Gott mir nicht vergeben kann, weil ich festhalte, wenn Gott mir eine Schuld nicht vergeben kann, weil ich andere nicht vergeben möchte oder festhalte, hart bin, verbittert bin und voller Groll bin, dann sage ich dir heute Morgen, hast du Schuld vor Gott, habe ich Schuld vor Gott. Und dann habe ich ein ganz dickes Problem. Weil die Bibel sagt, wenn Gott mir nicht vergeben kann, ja, wenn er mir nicht vergibt, wer soll mir dann vergeben? Wenn ich nicht vergebe, kann er mir auch nicht vergeben. Wenn ich mich weigere, nicht zu vergeben, was passiert, wenn ich sterben sollte, auch als Christ? Was ist, wenn ich Schuld in meinem Leben noch habe und Gott sagt, da hast du aber nicht vergeben? Der Heilige Geist hat mich immer wieder ermahnt in meinem ganzen Leben, aber ich habe die Sache nicht Gott gebracht und ich habe nicht vergeben. Ich habe das nicht in Ordnung gebracht. Was passiert, wenn du als Christ stirbst und in die Ewigkeit gehst? Wenn du Schuld vor Gott hast, wer soll dir dann vergeben? Ich komme in die Ewigkeit an mit Schuld vor Gott. Was soll ich dann tun? Ich habe bewusst festgehalten, ich habe nicht vergeben. Wie geht das aus? Kann es sein, dass es eine schreckliche Falle des Teufels ist? Kann es sein, dass Christen darüber massiv stolpern können? Oder auch Menschen, die Gott noch nicht kennen. Deshalb sagt Gott, er sagt, lass los. Er sagt, lass los. Lass los und vergib. So wie ich dir all deine Schuld vergeben habe, möchte ich, dass du auch komplett loslässt, dass du vergibst, dass du komplett loslässt. Gott sagt, ich habe dir alles vergeben. Ich habe deine Sünde in die tiefste Stelle des Meeres verfrachtet. Wenn ich dich sehe, sehe ich einfach nur Herrlichkeit. Ich sehe Jesus vor dir stehen. Ich sehe, wie du am weißen Gewand mit, keine Ahnung, mit einer goldenen Krone, also er sieht dich absolut in Reinheit, weil er Jesus vor dich sieht, weil Jesus alles für dich bezahlt und getan hat. Und Jesus, Gott sagt, wenn ich dir alles vergeben habe, ja, wenn ich alles vergessen habe, wenn ich alles gelöscht habe in deinem Leben, alles getilgt hat, von dem Tag deiner Geburt bis zu dem Tag, wo du in die Ewigkeit gehst, hat Gott dir komplett vergeben. Was hast du denn das Recht, Dinge festzuhalten und nicht zu vergeben? Oder einer Person nicht zu vergeben? Und Gott sagt, letztendlich spielen wir mit unserer Ewigkeit. Deswegen sagt er, lass los und bring die Sache in Ordnung. Zum Schluss möchte ich eine ganz kurze Geschichte lesen. Ihr kennt die Geschichte alle, habt die schon mal gehört, habe ich auch schon drüber gepredigt. Ich lese sie mal ganz kurz. Die war in der Jesuszeitschrift in der Schweiz, so wie, ja, wie in der Idea in Deutschland hier. Da heißt es München im Jahre 1947. München im Jahre 1947, 2 Jahre nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum, die Kirche. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit einem Totenschädel und gekreuzten Knochen. Und auf einmal sehe ich den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an diesem Wärter vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham. Ich erinnere mich an meine ausgemergelte, halbtote Schwester, deren Rippen deutlich unter ihrer pergamentartigen Haut hervortraten. Jetzt kommt eine Frage, wie weit reicht Vergebung? Wie weit reicht Vergebung? Wir waren gerade ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnere mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die er an seinem Gürtel trug. Und jetzt stand zum allerersten Mal dieser Wärter, dieser Mann, dieser Peiniger mir gegenüber. Und mein Blut schien zu gefrieren. Und er sagte, Sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wärter in Ravensbrück. Ich war Wärter in diesem KZ, fuhr er fort. Und jetzt bin ich Christ geworden. Ich habe Jesus Christus angenommen als meinen Herrn und Retter. Und er streckte mir seine Hand entgegen, schreibt sie. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden Sie mir vergeben? Kannst du mir vergeben? Und Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann. Und es kam mir vor, als wären es Stunden. Und ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich in diesem Konzentrationslager ums Leben gekommen. Sie war elend und langsam gestorben. Sie war verhungert. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle, die Jesus mal gesagt hat. Und zwar Matthäus 6. Jesus sagte, wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Und diese Frau, diese Schwester, sie war in dem Moment, sie ist ja Christin, wiedergeborene Christin gewesen. Und sie sagt dann, vergeben oder invalid bleiben, vergeben oder krank bleiben, vergeben oder nicht herauskommen aus dem Gefängnis, sage ich dazu. Und dann schreibt sie, nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden. Egal, welche körperlichen Schäden sie hatten. Aber die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, sie blieben invaliden, sie blieben krank, sie blieben in diesem Gefängnis. Und nun stand ich vor diesem Mann und eine Eiskälte umklammerte mein Herz. Und sie schreibt, doch Vergebung ist kein Gefühl. Ich sage, Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Und was sie da macht, Entschuldigung. Sie hob die Hand und sie sagt, ich betete und hob die Hand. Und ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in seine Hand, streckte sie ihm entgegen. Und dann schreibt sie da, in dem Moment, wo ich das getan habe, geschah etwas Unglaubliches. Es war so wie ein heißer Strom, der aus meiner Schulter runterging in meine Hand. Und er lief meinen Arm entlang. Und er sprang über in unsere beiden Hände. Und mein ganzes Sein wurde mit einer Wärme durchflutet, mit einer heilenden Wärme durchflutet. Und plötzlich hatte ich Tränen in den Augen und ich konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Ja, ihr wisst, von wem ich spreche, ne? Die Holländer oder Niederländerin Corrie ten Boom, sie hatte das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt. Ihre Schwester hingegen ist dort gestorben. Und 2 Jahre später, 1947, trifft sie ihren Peiniger oder einen ihrer Peiniger. Und dieser Mann ist Christ geworden und er steht vor ihr. Und er sagt, kannst du mir vergeben? Er bittet um Vergebung. Und Corrie sagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Gott ist treu. Gott vergibt. Aber die Frage ist, ob wir auch vergeben. Und was immer dir angetan worden ist, möchte ich dir heute Morgen sagen. Keine Ahnung, ob das für dich ist, vielleicht auch für Leute, die es irgendwie hören. Was immer dir angetan worden ist, Jesus sagt, ich möchte, dass du, ich habe dir vergeben, aber ich möchte auch, dass du vergibst. Und dass du sagst, Jesus, ich will der Person vergeben, egal was es ist. Ich will loslassen meinem Vater, ich will meinem Vater vergeben, meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Bruder, meinem Freund, meinem Onkel, meinem Chef. Ich will meinem besten Klassenkameraden vergeben, der mich und viele andere über ein Jahr lang gemobbt haben. Schlimm gemobbt haben, wo ich Selbstmordgedanken hatte. Wo Leute sich sogar das Leben nehmen, weil sie gemobbt werden oder Gedanken daran haben. Wo ich missbraucht worden bin. Egal was es war, Gott, ich will vergeben. Auch wenn du noch Hass und Schmerz und Ablehnung in dir fühlst. Auch wenn du sagst, ich kann das nicht. Es beginnt damit, dass du dich willentlich entscheidest und sagst, ja, ich will von ganzem Herzen vergeben, Vater. Ich will vergeben, Jesus. Weil Gott hat dir alles vergeben. Komplett, alles. Deswegen darfst du nicht festhalten, nicht daran festhalten. Weil wenn du nicht vergibst, kann er dir auch nicht vergeben. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen herausrufen und möchte dich ermutigen, möchte dir sagen, Schuld bindet dich. Schuld bindet und knechtet andere und auch dich. Und wenn da Unvergebenheit in deinem Leben ist, dann knechtet dich das. Nicht nur dich, sondern auch den anderen. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Jesus hat den schrecklichsten Tod für uns erlebt, damit wir frei werden können. Damit du frei werden kannst, damit dir Gott alle Schuld vergeben kann. Und damit du heute Morgen sagen kannst, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerecht, ich bin geheiligt, ich bin wiedergeboren. Ich habe den Himmel im Herzen und wenn ich sterbe, bin ich direkt bei ihm. Und keine Ahnung, aber ich habe gesagt, Gott, ich sage das heute Morgen, weil Gott ist treu. Er steht dazu. Wenn du dich auf sein Wort stellst, das ist ja nur ein Beispiel, Vergebung. Es gibt ganz viele andere Stellen jetzt. Wenn du dich darauf stellst, dann wird das Wunder passieren. Amen.